Deutschlandfunk. Der Tag.
Mein lieber Herr Albrecht, wie wollt ihr einen Schied nicht haben? Nicht für uns und auch nicht anderswo. Niemals!
Ich liefere erstmal ein bisschen Kontext und vielleicht auch Übersetzungsarbeit. Ist ja schon 40 Jahre her, diese erste riesengroße Anti-Atomkraft-Demo damals gegen Gorleben. Mit Mein lieber Herr Albrecht war der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht gemeint von der CDU, der seinen Scheiß mal schön behalten soll. Schied, sagt der Landwirt hier wortwörtlich. So, gutes Beispiel dafür, wie emotional seitdem immer wieder protestiert wird. Verhindert hat das zunächst erstmal, dass dort Atommüll wieder aufbereitet werden konnte. Durften sie nicht. Und Jahrzehnte später wurde dann auch verhindert, dass dieser radioaktive Müll in Gorleben endgelagert werden kann. Vorläufig zumindest. Denn ob die letzte Fahrt unter Tage heute wirklich die letzte bleibt, dahinter setzt ein Kollege, der dabei war, zumindest ein dickes Fragezeichen. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Und bei den Wahlen in Finnland sind die Rechtspopulisten so stark geworden, dass sie selbst überrascht sind. Warum es nicht geklappt hat, sie mit Realpolitik zu entzaubern, wie es ja viele gehofft hatten, talken wir gleich drüber in dieser Episode von Der Tag am 15. April 2019. Sarah Zerbak hier, hi. Der größte anzunehmende Unfall in Fukushima 2011 hatte nicht nur krasse Folgen für Japan, sondern auch erhebliche Konsequenzen für Deutschland, wo nur wenige Wochen später ja dann endgültig der Atomausstieg, die Wende, beschlossen wurde. In 3 Jahren soll es dann soweit sein. Nur die Frage, wohin mit den hochradioaktiven Rückständen, die ist immer noch nicht geklärt. Vor 2 Jahren wurde dann entschieden, es wird nochmal ganz neu gesucht. Gorleben ist erstmal vom Tisch. Und um das zu besiegeln, da ging es heute noch ein letztes Mal unter Tage, quasi um zu zeigen, hier ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Mitgefahren ist für uns Dietrich Mohaupt, Landeskorrespondent in Niedersachsen. So eine letzte Fahrt runter, die kennt man jetzt bei mir im Ruhrgebiet, auch von den Zechen, da gibt es dann noch ein letztes Glück auf. Kann man jetzt aber nicht wirklich vergleichen, deine letzte Grubenfahrt heute, oder? Wie lief der Termin so ab?
Also das muss man wirklich ein bisschen unterscheiden. Das ist ja kein betriebsbereites Bergwerk mehr gewesen. Das war ja schon in so einem sogenannten Offenhaltebetrieb, so nennen die das. Hier wurde also nichts mehr gefördert, hier wurde kein Salz rausgeholt mehr. Das ist ja ein Salzbergwerk mal gewesen ursprünglich. Also es wurde jetzt nichts mehr gefördert und es wurde auch noch nichts wieder eingelagert. Da sind wir ja noch weit, weit weg von, wenn es denn überhaupt jemals passieren wird hier in Gorleben. Aber also von daher ist das wirklich eine ganz andere Situation als bei den Kohlekumpels im Ruhrgebiet, die jetzt wirklich ihre letzte Schicht hatten und irgendwie einfach keine Kohle mehr abgebaut wurde. Hier war das jetzt so eine symbolische Fahrt für Beteiligte aus den Kommunen, den anliegenden Kommunen, für einen Vertreter des Bundes, einen Staatssekretär des Bundesumweltministeriums war da, ein Vertreter der Bunde, der Bürgerinitiativen vor Ort und jede Menge Presse natürlich. Man wollte einfach nochmal sagen, so Leute, hier ist jetzt dann nicht ganz Schicht im Schacht, aber doch so langsam machen wir hier, den Betrieb fahren wir ganz runter. Wir gucken jetzt eigentlich nur noch, dass wir dieses Bergwerk irgendwie in Funktion halten. Passiert aber eigentlich nichts mehr unter Tage.
Das wollte ich gerade fragen, weil wir haben ja auch berichtet, auch mit deiner Hilfe, dass die Rückbauarbeiten eben schon gestartet sind. Was ist denn da überhaupt noch los gerade?
Also schon 2013 hat man diesen Erkundungsbetrieb, das war ja ein Erkundungsbergwerk, da hat man ja noch nicht wirklich was eingelagert, auch, sondern es diente ja der Erkundung, wie können wir eventuell in diesem Bergwerk, in diesem Salzstock, in diesem ehemaligen, wie können wir da Castoren für die Ewigkeit einlagern, und das war also dieser sogenannte Erkundungsbetrieb, der wurde schon vor 2013 schon eingestellt, und in dieser Zeit hat man eigentlich dann schon angefangen, so das Material daraus zu holen, die technischen Geräte, die man braucht, um bestimmte Messungen vorzunehmen, um zu gucken, wie verändert sich dieses Bergwerk über die Jahre, was muss man beachten, wie muss man es belüften, wenn man was einlagern will, und solche Sachen hat man ja da ein bisschen ausprobiert, und diese ganze Technik, die ist in den letzten Jahren da rausgeräumt worden, und das ist jetzt weitestgehend so geschehen, dass man jetzt eigentlich wirklich nur noch ein paar Leute, wirklich auch, das sind also keine Bergleute mehr, die da inzwischen beschäftigt sind bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung, sondern das sind noch, man hat mir vorhin gesagt, 8 oder 10 Personen, die sich darum kümmern, dass die Elektrik da unten funktioniert, dass so ein paar Maschinen noch am Laufen gehalten werden. Aber das sind auch keine Bergleute mehr, die irgendwie bergmännische Arbeiten da unten machen, sondern das alles hat man uns kurz gezeigt. Hier ist eine Werkstatt, da wird geguckt, ob die Lichtschalter noch alle funktionieren. Hier wird die Elektrik überwacht, hier werden Maschinen überwacht. Aber wie gesagt, das war es auch, was da unten jetzt noch passiert. Und das wirklich mit einer Minimalmannschaft von 8 Leuten, die immer mal nach dem Rechten sehen.
Jetzt hast du ja vorhin schon von einem symbolischen Termin da heute gesprochen. Es gibt jetzt zwar ein neues Gesetz, also das Standortauswahlgesetz, so heißt es ja, mit dessen Hilfe jetzt nach neuen Standorten gesucht werden soll. Das heißt aber nicht automatisch, dass Gorleben jetzt ganz raus ist, oder?
Ja, das ist ja die ganz große Befürchtung und deshalb ist heute auch häufig dieser Begriff Symbolpolitik tatsächlich wirklich gefallen von den Vertretern der Bürgerinitiativen in erster Linie, die natürlich wirklich Sorge haben, dass man da jetzt so ein bisschen Augenwischerei betrieben hat heute auch, ne? Dass man jetzt zwar sagt, gut, wir machen hier mal Schluss jetzt, also da wird jetzt nicht mehr viel passieren in diesem Bergwerk erst einmal, aber, und das ist eben das Entscheidende, Gorleben ist weiterhin auf dieser Liste der möglichen Standorte vertreten für ein Endlager, für ein atomares Endlager, für die gesamte Auswahl findet weiterhin mit dem Fokus darauf statt, dass man bestimmte Kriterien erfüllen muss, um der Sicherheit bieten zu können für solche Einlagerung von Castoren. Da geht es darum, wie dick ist das Deckgebirge, was für ein Kristalline, also Granitgesteine sind das, oder ist das Salz oder ist das Ton, was kommt da am ehesten in Frage. Das will man jetzt alles zwar losgelöst von dem Begriff Gorleben auch in anderen Regionen sich anschauen, aber, und da pochen die Bürgerinitiativen immer wieder drauf, dass sie da Sorge haben tatsächlich, in Gorleben sind 2,5 Milliarden Euro über die Jahre jetzt zuletzt investiert worden in diese Erkundung dieses Bergwerks. Und da haben die natürlich ein bisschen Sorge davor, dass einer irgendwann mal kommt und sagt, Leute, das Geld, das kann ja wohl nicht umsonst ausgegeben worden sein. Am Ende kommt man dann doch wieder auf Gorleben als Endlagerstandort und geht der ganze Kampf weiter.
Viel Kohle reingesteckt und so viel wissen eben die Experten ja auch über keinen anderen Standort wie über Gorleben, muss man ja auch dazu sagen. Also was glaubst du denn, was muss da jetzt passieren oder was muss die Politik tun, damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass da die Entscheidung schon aus der Politik vor den Experten getroffen wurde?
Da sind wir genau bei einem der schwierigsten Themenpunkte an dieser ganzen Thematik. Man weiß viel über Gorleben, klar, man hat über Jahre hinweg da erkundet. Die Bürgerinitiativen interpretieren aber alles das, was man schon weiß über Gorleben, dahingehend, dass sie zu dem Schluss kommen, das sollte uns doch alles deutlich zeigen, dass es im Salz keinen Sinn macht, Castoren mit hochradioaktiven Abfällen einzulagern. Andere sagen, nein, ganz im Gegenteil, wir sind immer noch der Meinung, dass gerade diese Bedingungen, die wir da in diesem Salzbergwerk vorfinden, geradezu ideal sind. Und da gilt es jetzt wirklich, die Balance zu wahren, auch aus Sicht der Politik. Die müssen immer wieder den Mittelweg finden, zu sagen, ja, wir haben schon eine Menge Erfahrungen in Gorleben gemacht, aber wir müssen auch woanders nochmal gucken. Ne? Wir müssen mal gucken, ob es nicht vielleicht doch im Ton besser eingelagert ist oder in Tonschichten besser eingelagert ist. Oder wie es in Schweden geschieht, in Granitgestein, rückholbar in großen Stollen, die da in Granitfelsen reingetrieben haben. Da hat man sich für diesen Weg entschieden. Das alles beteuert man immer wieder, dass man das jetzt wirklich ergebnisoffen prüfen will. Es gibt keine Vorfestlegung auf Gorleben, das betont die Politik, das wurde heute auch wieder ganz intensiv betont, immer wieder aber natürlich begleitet von den zweifelnden Blicken der Bürgerinitiativen hier vor Ort, die einfach aus 40 Jahren Widerstand die Erfahrung gezogen haben, die verarschen uns auf Deutsch gesagt doch nur und am Ende kommt wieder ganz was anderes bei raus. Es ist für die Bürgerinitiativen kein ergebnisoffener Prozess, der da jetzt abläuft. Bis 2031 will man diesen Prozess ja beendet haben.
Dann soll die Entscheidung einfach da sein. Ne?
Dann soll die Entscheidung da sein. Dann muss auch irgendwann mal eine da sein, weil wir müssen ja irgendwo hin mit dem Müll. Wir bauen jetzt die Atomkraftwerke ab. Die werden überall rückgebaut. Auch Abfälle aus diesem Bereich müssen irgendwo eingelagert werden. Die sollen zwar größtenteils nach Salzgitter in Schacht Konrad eingelagert werden, aber die hochradioaktiv strahlenden Abfälle, die man da noch von übrig hat, die können eben nicht nach Salzgitter. Die müssen in ein Endlager für stark radioaktiv strahlende Abfälle. Und das wird immer noch gesucht. Und das
mindestens
muss bis
so
2033.
Lange, genau, bis 2031. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber also bislang ist ja Gorleben noch Zwischenlager. Also so lange bleiben die Brennelemente dann mindestens noch da, die da sind. Ne?
Also oder? Das, was da schon steht, das bleibt da auch erst einmal. Das ist die nächste große Sorge, die haben, dass da eben diese Castoren, das sind 140 roundabout, mit entsprechenden Abfällen, dass die ihnen sowieso da irgendwie erstmal noch auf der Seele liegen und in der Landschaft stehen, auf Deutsch gesagt.
Ja, weil Entscheidung heißt ja noch nicht, dass irgendwas passiert ist. Ne? Also ich habe jetzt gelesen, 2050, sondern wenn man ganz, ganz optimistisch ist, in Betrieb genommen werden. Das sind ja noch sehr, sehr viele Jahre hin. Ne?
Das ist das entscheidende nächste Problem. 2031 ist eine Zahl, die jetzt schon weit genug weg ist, aber die einfach wirklich nur einen Zeitpunkt beschreibt, an dem eine Entscheidung gefallen wer sein soll, wo was entstehen soll. Dann muss es tatsächlich noch gebaut werden, eingerichtet werden mit den entsprechenden Protesten, wo auch immer die Entscheidung dann gefallen ist, dass es da stattfinden soll. Man wird ähnliche Proteste, wie es in Gorleben war, auch da zu erwarten haben. Und dann die entsprechenden gerichtlichen Auseinandersetzungen. Und dann muss das ja auch noch bautechnisch gebaut werden einfach. Es muss errichtet werden, so ein Endlager. Das sind alles noch Dinge, die erst noch geschehen müssen. 60 bis 80 Milliarden wird das so, gibt es grobe Schätzungen. Insgesamt Kosten. Bisher haben die Energiekonzerne 24 Milliarden in diesem Atomkonsens bereitgestellt, dafür in so einen Fonds eingezahlt. Da klafft also auch noch eine riesen Finanzierungslücke. Man weiß also noch nicht so ganz genau, wer es am Ende dann wirklich bezahlen soll. Beziehungsweise viele denken oder rechnen ja damit, dass es wieder der Steuerzahler ist oder der Stromverbraucher, der es am Ende über den Strompreis bezahlt.
Klingt nach wahnsinnig vielen Fragezeichen und auch irgendwo düsteren Prognosen für die, na was sind das, ungefähr 30.000 Tonnen hochradioaktiven Müll, ne, um den es da geht. Und das Ganze soll ja immerhin mindestens 1 Million Jahre sicher sein. Ein wahnsinnig schwierig zu überblickender Zeitraum. Danke erstmal für diese Momentaufnahme, Dietrich. Danke dafür.
Gerne.
Ich will, dass Finnland und die finnische Gesellschaft wieder an die Zukunft glauben, wie in der Zeit nach dem Krieg. Ich möchte, dass die finnische Gesellschaft durch Vertrauen gestärkt wird und ich bin bereit, die Gesellschaft zu diesem gegenseitigen Vertrauen zu führen.
Klingt schon ziemlich regierungscheffig, der Chef der finnischen Sozialdemokraten Antti Rinne. Und klar, die meisten Stimmen bekommen hat seine Partei ja auch. So stark war die schon lange nicht mehr. Aber die Wahl ist wahnsinnig knapp ausgefallen und die Rechtspopulisten sind ihnen nur ganz knapp auf den Fersen. 17,7% zu 17,5%. Von so knapp sprechen wir. Carsten Schmiester ist unser Skandinavien-Korrespondent. Die Sozialdemokraten in Finnland, die haben jetzt nur einen Sitz Vorsprung im Parlament vor denen im ganz rechten Spektrum, vor der Partei Die Finnen. Carsten, kann man da überhaupt von Wahlgewinnern sprechen?
Ja, nach den reinen Zahlen schon. Nach den Prozentpunkten, glaube ich, hätte ich ein kleines Problem, wenn ich irgendwie mit 0,2 vorne liege, 17,7 zu 17,5. Aber ja, als Politiker gewinnt man ja sowieso furchtbar gerne und eigentlich alle nach der Wahl. Und da hat Antti Rinne, das ist der Chef der Sozialdemokraten, einfach recht. Ein Sitz mehr ist ein Sitz mehr und damit ist man vorne.
Stimmt. Und trotzdem haben ja die Finnen ihre Mandate mehr als verdoppeln können. Was genau hat die jetzt da so stark werden lassen?
Und einfach deshalb, weil alle anderen Parteien sozusagen so ein bisschen im Level runtergegangen sind. Dann hatten sich die ganzen Sitze neu verteilt. Sie haben allerdings, und das macht, glaube ich, heute auch die dicken Schlagzeilen auch in Finnland, sie haben eine Spaltung nicht nur überlebt, sondern eigentlich gestärkt überstanden. Da sind moderate Leute vor 2 Jahren rausgegangen, als dieser Jussi Halla-aho, der neue Chef, an die Spitze kam und haben gesagt, nee, der ist uns einfach zu extrem, wir gehen weg. Da haben alle gesagt, so, das war es jetzt mit den Rechtspopulisten in Finnland, da wird nichts draus. Und ja, er hat gezeigt, er ist schon wieder da, wo er vor 4 Jahren war. Und das wird letztlich von politischen Beobachtern auch als eine Art Sieg gesehen.
Hm. Wahlkampf gemacht haben Sie mit Kurs gegen Einwanderung, ganz klassisch. Spielt die in Finnland überhaupt so eine große Rolle?
In den Köpfen, aber nicht wirklich in den Städten. Es gibt 6% der Menschen in Finnland, die ausländische Wurzeln haben. Das Land hat bei weitem nicht so viele Flüchtlinge aufgenommen wie der Nachbar Schweden zum Beispiel. Das ist nicht wirklich allgegenwärtig und die Probleme sind auch nicht so groß. Sie sind natürlich da, hier und da und in den Städten. Aber die Partei hat es geschafft, Angstszenarien aufzubauen, den Leuten die Sorge einzureden, dass die Überfremdung droht, dass da, wie sagte Aho das gestern, Asylshopper unterwegs sind in Europa, die sich immer da niederließen, wo es gerade am wärmsten und am kuscheligsten sei. Und das haben die Leute ihm abgekauft. Das war der eine große Punkt. Der andere Punkt, Europaskepsis, das ist ja auch klassisches Rechtspopulistenpaket. Wir sind kritisch, was Brüssel angeht. Und dann natürlich auch noch so ganz generell Anti-Establishment, die da in Helsinki, die über unsere Köpfe hinweg regieren.
Asylshopper, da klingeln ja sofort die Alarmglocken. Solche gruseligen Wortneuschöpfungen gibt es ja auch hier mit Asyltourismus. Wir erinnern uns. Jetzt haben wir gerade schon mal über die Spaltung ja gesprochen, der Rechtspopulisten. Wie hat das denn, die waren ja nämlich jetzt schon vorher ja auch mit an der Regierung in Finnland, an der Mitte-Rechts-Regierung. Wie hat das denn die Partei sonst noch so verändert?
Im Prinzip war das der Grund für die Spaltung und dann wurde ja schon von so einer Art finnischem Modell geredet. Also wenn ihr Populisten im Land habt und die aber eigentlich nicht mögt, was macht ihr denn? Die Antwort in Helsinki: Nehmt sie in die Regierung, dann streiten sie sich, dann reiben sie sich an den Kompromissen auf, zu denen sie gezwungen werden, und am Ende sind sie schwächer als vorher. Hat aber eben nicht funktioniert. Die Leute, die da geblieben sind, die Gemäßigten, die sich Blaue Zukunft genannt haben, die haben gestern ihr blaues Wunder erlebt. Die sind nämlich nur bei 1% gelandet. Und die Hardliner, die eben noch mehr Hardliner jetzt sind, die sich radikalisiert haben, haben die großen Stimmen bekommen. Das heißt, die haben womöglich bei ihrer Klientel so eine Art Glaubwürdigkeitsbonus gekriegt, nach dem Motto: Ihr wart konsequent, ihr seid rausgegangen denn aus der Regierung, habt die anderen machen lassen und steht jetzt aber gerade da. Das heißt, diese Idee, die man hatte, Umarmung und sanftes Erdrücken, die hat in Finnland nicht funktioniert.
Dürfte ja auch Resteuropa aufhorchen, so kurz vor den Europawahlen, weil das war ja so ein bisschen der Plan, Rechtspopulisten einbinden und sie dann sozusagen sich durch Realpolitik entzaubern lassen. Ne? Also das hat nicht geklappt.
Nee, das hat nicht geklappt und jetzt kommen halt die Europawahlen und das ist jetzt nicht nur in Finnland so, sondern ich sitze ja hier in Stockholm, hier genauso, oder in Dänemark, überall, wo es diese Parteien gibt. Man erwartet eigentlich, dass die Ende Mai noch besser abschneiden, weil zum Beispiel in Finnland ging es im Wahlkampf nicht um Europa, das wurde am Rand mal diskutiert, aber da ging es um Sozialpolitik, da ging es um Einwanderungs- und um Klimapolitik, aber bei der Europawahl geht es um die EU und da haben diese Parteien ja eine ganz klare Position und also auch durch das Oberwasser jetzt aus den Wahlen ziemlich gute Aussichten.
Und auch spannend ja eben vor den Europawahlen im Mai, wie da so gemeinsame Netzwerke geschmiedet werden können. Also die Finnenpartei will ja auch gemeinsame Sache unter anderem mit der AfD machen. Wie eng sind denn da so die Kontakte? Kann man das sagen?
Ich stecke nicht drin in diesen Netzwerken, man kommt da ja schwer rein. Mein Eindruck ist, dass die schon sehr, sehr eng sind und dass sie sozusagen als Brüder und Schwestern im Geiste natürlich auch mit einer großen Solidarität, aber auch mit einem hohen professionellen Organisationsgrad da zu Wege sind und sehr, sehr effektiv.
Jetzt gucken wir aber erstmal auf die nahe Zukunft und da geht es ja darum, also eine Wahl heißt noch nicht, dass es auch eine Regierung gibt in Helsinki. Jetzt muss eben irgendjemand da ja versuchen, eine Koalition zu schmieden. Und weil ja alle so relativ schwach sind, alle unter 20%, kommen die an der Koalition nicht vorbei. Gibt es denn da überhaupt Schnittmengen mit den Rechtspopulisten? Ist das vorstellbar, dass die Sozialdemokraten sich die ins Boot holen?
Theoretisch ja, es gibt in der Sozialpolitik auch klassisch, da sind ja die Rechtspopulisten durchaus Freunde der kleinen Leute mit Steuersenkung und die Reichen mehr besteuern. Sowas machen die Finnen auch, da gibt es Schnittmengen, die sind aber wirklich klein. Ich denke mal, das sieht so aus, dass die Sozialdemokraten jetzt erstmal bei den Liberalen, bei den Konservativen anklopfen werden, die aber wissen, dass es auf sie ankommt, vielleicht hohe Forderungen stellen, was so eine Koalition angeht. Und dann könnte Antti Rinne, also der Sozialdemokratenchef, die Finnen ins Gespräch bringen und sagen: Okay, wenn das gar nicht geht, habe ich ja immer noch diese Option. Beobachter schließen das hier nicht völlig aus, aber ich glaube, für ihn sind die Finnen eher als Keule von Nutzen, dass er damit anderen drohen kann und sagt: Also jetzt übertreibt's mal nicht mit eurem Selbstbewusstsein, sonst gehe ich rüber.
Okay, aber vielleicht dann auch so ein bisschen der Versuch aus, ich sage jetzt mal, den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und eben zu sagen, vielleicht sind die doch besser in der Opposition aufgehoben. Könnte das also ein bisschen Strategie sein?
Ja, das ist ganz klar. Also es gibt wirklich kaum Schnittmengen, außer diese gewissen sozialpolitischen Ansätze. Die würden sich sofort in der Europapolitik komplett in den Haaren liegen, in der Einwanderungspolitik auch. Sowas hätte keine Zukunft, würde extreme Reibungen verursachen. Die würden sich nicht nochmal spalten. Da würde wahrscheinlich eher so eine Koalition auseinanderfliegen. Und auch deshalb wird Rinne keinen gesteigerten Wert darauf legen, das nochmal zu versuchen.
Was glaubst du, wie kommt das in der Bevölkerung an? Weil wenn es so knapp ist, dann kann man ja auch sagen, ist jetzt immer so die Frage, wer da überhaupt eine Regierung bilden darf, ne?
Ein paar Leute kenne ich ja in Finnland und da gibt es schon so diesen Gedanken, der sagt, ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt von den Finnen, die sind nun mal die zweitstärkste Kraft, die sind relevant und damit gehören die eigentlich auch in eine Regierung hinein. Wir sind ja schließlich alle Demokraten und das ist ein Punkt, den man machen kann. Da wird einfach abzuwarten sein, was diese Verhandlungen bringen, wenn der Rinne es schafft, eine glaubwürdige Koalition um die Finnen herumzuschmieden, auch unter Einbindung des bürgerlichen Lagers, dann wird sich die Frage, glaube ich, gar nicht mehr so laut stellen, weil dann auch viele konservative Punkte und Politikideen berücksichtigt werden müssen.
Und was sagst du bis Ende Mai? Wird das was bis zu den Europawahlen oder gar nicht mehr so? Was schätzt du?
Ist schwer. Ich denke mal, es wird ein paar Wochen dauern. Das Ziel von Rinne ist bis Ende Mai, also vielleicht vor den Wahlen. Die meisten, die ich kenne, sagen, das wird eher nach den Wahlen. Aber es gibt einen anderen Stichtag, das ist der 1.7. Dann übernimmt Finnland die EU-Ratspräsidentschaft. Und sowas macht man am besten mit einer funktionierenden Regierung. Also ich denke mir, die werden sich bis dahin zusammenraufen.
Das wäre auch ein Aushängeschild. Ja, genau. Dank dir, Carsten, für deine Einschätzung.
Gerne.
Der Tag aus dem hohen Norden quasi, aus dem niedersächsischen Gorleben und dem finnischen Helsinki. Ich bin Sarah Zerback, halte hier noch die Karwoche über die Stellung, zumindest zwei Episoden lang. Freue mich schon auf morgen, sage danke und tschüss.